Wir gucken uns mal unsere Nationalmannschaft an. Ich bin trotz 0-0 optimistisch, aber wir wollen mal genau alles analysieren.
Und wir verraten jeweils unseren Geheimfavoriten auf den Titel, oder vielleicht ist es gar kein Geheimfavorit. Wir haben einige in der Lostrommel, und wenn ihr wissen wollt, wer meiner ist und Kallis und Tobis, dann müsst ihr dranbleiben. Was haben wir denn noch, Tobi?
Auf jeden Fall ein kleiner Mallorca-Schwerpunkt, denn es ist die Woche der Fußballmannschaften und der Handballmannschaften. Jeder hat ja so seine Region auf Mallorca.
Und der dritten Halbzeit mit Matze als Spielmacher auf allen Ebenen.
Genau. Let's go. Komm, wir fangen an.
Echte Champignons XXL. Ups. Sorry.
Echte Champions XXL. Die Moins Aperölchen Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
Matze, ich habe gerade mit deinem Bruder telefoniert.
Mit
deinem Bruder habe ich gerade telefoniert. Und der, muss ich dir sagen, heute, also der hat heute eine wahnsinnig erotische Stimme, habe ich ihm gerade gesagt. Ich weiß nicht, was er gestern getrunken hat, ob er sich nochmal so eine halbe Flasche Whisky einverleibt hat, aber wenn ich jetzt eine Frau gewesen wäre, habe ich ihm gerade am Telefon gesagt, mich hätte er gehabt.
Aber meine Stimme war heute Morgen, ich bin gerade so ganz komisch, als wenn du mich abgehört hättest, Tobi, weil meine Stimme, jetzt geht sie schon wieder, aber heute Morgen war die auch ein bisschen, ich muss ja auch erklären, warum, weil ich gerade auf Mallorca bin.
Dann brauchst du nichts mehr zu erklären, da wissen wir Bescheid.
Dann brauchst du nichts mehr zu erklären.
Dann brauchen wir nichts mehr zu erklären, genau.
Da ist jede Stimme eine Oktave weiter unten, ja.
Da geht das Motto, alle Mann außer Rand und Band am Ballermann. Oder auch in den anderen kleinen Kneipen, gibt ja genügend Auswahl.
Und da war ich gestern noch mit Olaf dem Flipper auf der Bühne und wir haben erneut vor ungefähr 5000 Leuten, wir sagen Dankeschön, komm, wir feiern die Mannschaft gesungen, denn es war ja das Freundschaftsspiel jetzt auch in der Woche, unter anderem Vorbereitungsspiel zwischen Deutschland und Ukraine, und es ist wirklich brechenvoll hier. Und es sind jetzt wirklich alle Mannschaften da.
Jetzt ist natürlich gerade die Zeit der Mannschaften, ne? Ja.
Jetzt ist Mannschaftsfahrt angesagt, genau.
Und wie kommt der an, der Song?
Der kommt super an. Also ich meine, Dankeschön kennt ja jede Sau, ne? Die müssen sich einmal kurz umorientieren, dass er dann nicht singen 40 Jahre die Flippers, ne? Sondern dass er dann wirklich singen, komm, wir feiern die Mannschaft. Aber da sind ja
könnte ich mir mal vorstellen, dass das schwerfällt, wenn du so zweieinhalb Atü auf dem Kessel hast und dann hörst du so, wir sagen Dankeschön. Was singen die da? Egal. 40 Jahre die Flippers.
Nee, das machen wir ja schon. Es ist ja mit Anmoderation, ne? Du sagst den Leuten ja vorher, pass auf, ist jetzt Fußball und so weiter. Und das verstehen ja meine Kreisliga-Jungs. Ich will das jetzt mal so formulieren, ich bin ja auch einer von denen. Das verstehen wir schon. Also so blöd sind wir da nicht, verstehst du? Also mitgrölen, das können wir auch. Also wenn wir eins können, ist auch wenn wir 3 Promille haben, können wir die Texte mitgrölen.
Und dann darf man nicht vergessen, dass jetzt die Hochsaison der Vereinsfahrten, der Mannschaftsfahrten, da brennt die Luft, da ist jetzt fast zig Fußballer, fußballbegeisterte Typen, jung, alt, um diese Zeit sind die in Mallorca die meisten.
Und alle in ihren Vereinstrikots, oder eher ja. so Sprüche-Shirts. Nee.
Also ich habe so eine Regionalliga-Truppe gestern auch wieder getroffen, die hatten auch alle ihre Trikots an. Und sehr lustig, im Hotel ist auch irgend so eine Handballmannschaft, aber eine Frauenhandballmannschaft. Und die ziehen. Hallo?
Ja, ich höre.
Oder war irgendeine Fanfare? Kalli, sitzt du auf dem Boot schon wieder?
Nee, ich bin im Hotel. Ich bin im Hotel schön abgepolstert. Verstehst du? Und bei mir ist alles mucksmäuschen still. Vielleicht habt ihr einen kleinen Mann im Ohr, aber bei mir ist absolute Ruhe hier.
Oh. Okay. Also ich wollte nur sagen, jedenfalls die Mädels sind dann gestern Abend, habe ich gesehen, also ich kenne die nicht, die sind nur an mir vorbeigelaufen, hatten die ihre komplette Montur an. Also mit Stutzen, mit Hosen, hinten auf den Hosen stand drauf knusprig. Ich glaube, das ist irgendein Werbepartner. Viele, aber sehr lustig, muss man sagen. Und dann habe ich so gedacht, so, okay, das ist auch mal krass, dass du es wirklich komplett durchziehst. Also ich weiß nicht, ob sie Hallenschuhe anhatten, aber die haben es auf jeden Fall durchgezogen. Aber von krass. Daher, um die Frage zu beantworten, natürlich ja.
Ja, genau, ja.
Darf ich noch eine indiskrete Frage stellen?
Ja.
Nach Mallorca. Und wie war die dritte Halbzeit?
Nee, hier gibt's ja nur die dritte Halbzeit.
Ach so, ihr feiert. Ihr fangt direkt mit der dritten an. Ne? Also, ja.
Wir fangen morgens um 11 fangen wir schon mit der dritten Halbzeit an. Also gestern haben wir eine Fahrradtour. Wir haben gestern aber eine Fahrradtour gemacht, sind wir nach nach Palma gefahren. Und hin sind wir gemütlich gefahren und zurück hatte irgendeiner von unserer Truppe, den hatte der Hafer gestochen und hat dann alles in die Pedale geschmissen, was ging. Und dann haben alle mitgemacht. Und dann sind wir, glaube ich, von Palma nach zur Playa de Palma in 40 Minuten oder 45 Minuten, das sind immerhin 12, 13, 40 Kilometer, volle Möhre, alle total kaputt.
So. Und alle, warte, alle mit Helm, alle 0,0 Promille, so ist es richtig.
Aber da muss ich dir ganz klar sagen, von Palma Stadt, noch vor der Kirche, der Eisdiele, so mittendrin, bis nach, sagen wir mal, zum Ballermann, musste eine halbe Stunde gemütlich fahren. Alles eben, kaum Steigerungen drin.
Nee.
Ja, ich bin die doch schon früher gefahren, jeden Tag die Strecke. Wenn du den richtigen Weg fährst, wenn du da verlängerte Abkürzungen fährst, nicht, aber normal fährst du immer Spur, Schnurschnacks am Beach vorbei.
Kommst du mit einer halben Stunde nicht aus, Kalli, das ist schon eine ganz schöne Ecke.
Ja, Kalli, weil du mit dem Moped gefahren bist. Du bist wieder mit so einem Moped gefahren.
Also wir haben jedenfalls volle Möhre gegeben und alle Beine haben gebrannt und alle haben eben geschwitzt und wir haben uns dann nachher aber auch gefragt, warum? So, das war dann aber immer so, einer ist vorne weg und dann wollten die anderen natürlich nicht hinten anstehen, haben dann auch, und dann hat der vorne irgendwann aufgehört zu trampeln und dann ist der nächste vorbeigesprintet, im Vollsprint. Wie so Bekloppte. Aber sehr lustig, sehr lustig. Also Sportprogramm haben wir gemacht.
Ich hatte eine Grundsatzdiskussion letzte Woche mit meinem lieben Freund Heiko. Was interessiert mich jetzt sehr als Mallorca-Profi, deine Meinung. Die sind mit ihrer Handballmannschaft, also er ist Betreuer von einer Handball-Mädelsmannschaft, auch einer sehr, sehr guten, aus Bielefeld. So, die sind auch nach Mallorca geflogen, verlängertes Wochenende. Allerdings nach, wohin fahren die Handballer, Matze?
Nach Cala Ratjada.
Nach Cala Ratjada, genau. Stichwort Chocolate und wie heißen sie alle da, die Bars?
Der, wo der Dieter Bohlen ja öfter mal war. Ich war ja auch immer im Cala Ratjada, in der Theke, habe ich auf einen Schuss gewartet, der vorbeigekommen ist, ja. Und einen habe ich dann irgendwann auch mal geheiratet. Du Mieke, aber was wolltest du erzählen? Was war mit Heiko?
Pass auf, und dann sind die am Donnerstagmorgen irgendwie hatten die einen Flug um 4 Uhr oder sowas aus Düsseldorf und sind dann am Mittwochabend schon zum Griechen gegangen, zu ihrem Griechen, haben sich da schon mal richtig die komplette Packung Gyros und Uso und alles gegeben, dann um Mitternacht sowas da in so einen kleinen Bus gestiegen und direkt zum Flughafen. Da habe ich gesagt, Heiko, das ist wirklich ein Anfängerfehler. Ich meine, du bist ja jetzt auch Mitte 40, das macht man wirklich mit 16, 17 oder 18, aber man geht doch ausgeruht, startet man doch nach Mallorca, um da dann seine Kraft zu haben und da Vollgas geben zu können. Aber mich schon mit so Tzatziki und Uso da wegzudübeln, bevor es überhaupt losgeht und dann da schielend auf der Insel anzukommen, da wäre ich raus, habe ich ihm gesagt. Bin ich nicht mehr, kann ich nicht mehr.
Also es gibt ja auch viele, die nach Mallorca fahren mit dem klaren Motto, wir sitzen hier am runden Tisch und saufen, bis er eckig ist. Da richtig noch Musik dazu. Also die gibt's ja. Die sagen, wenn du denen sagst, ja, jetzt komm schön fit ausgeruht nach Mallorca, dann fängst du dich an, langsam warm zu trinken, da wird es gemütlich, da wird es schön. Also ich habe die seltensten Fälle, wo das so lief. Ne? Da ging immer die Posse ab, ne?
Also das kann ich nur bestätigen. Ich sag mal so, daran merkt man, Tobi, dass du nicht so viele Mannschaftsfahrten mitgemacht hast. Also ich persönlich habe das noch nie so richtig gekonnt, dass ich schon irgendwie am Reisetag mich vorm Flug schon irgendwie das, ne, so, ich fange immer erst so spät Nachmittag an, ein bisschen mehr zu trinken. Vorher nicht, aber das habe ich immer schon gemacht. Das habe ich auch schon gemacht, als ich irgendwie, keine Ahnung, 20 war oder 21, aber es gibt natürlich auch in einer Fußballmannschaft immer die Kandidaten, wir treffen uns schon um 9 Uhr morgens, ja, aber wir müssen erst um 3 Uhr am Flughafen sein, ja, aber dann können wir schon mal einen trinken. So, ne, und dann kommen die am Flughafen an und da musst du denen, also ne, da musst du denen schon den Weg weisen. Ne? Da musst du sagen, guck mal da, da siehst du das, da war da mit den Flügeln, das ist der Flieger, da müssen wir jetzt einsteigen. Du musst halt nur dafür sorgen, das habe ich auch schon mal gehabt, auf dem Rückflug von Mallorca wollten sie einen nicht mitnehmen von unserer Mannschaft, weil da, wie soll man es formulieren? Also nicht nur Verlust der Muttersprache, sondern auch motorisch extrem eingeschränkt. So. Und dann will ja auch keiner im Flugzeug neben dem sitzen und schon gar nicht vor dem sitzen. Fetzen. Tobi, du weißt, was ich meine.
Habt ihr dann das Spiel auch gesehen, Matze? Habt ihr das Spiel auch ein paar Spiele geguckt? Oder?
Natürlich, Ukraine-Deutschland und Champions-League-Finale auch schon geguckt und so weiter. Also,
ja, dann hast du ja schon ein, da hast du ja schon einen Nachweis, Leistungsnachweis. Da.
Ja, das ist richtig. Aber sag mal, ich muss ja trotzdem sagen, also Toni Kroos ist ja überragend. Das ist ja der Wahnsinn. Also der macht ja alles richtig. Und dann hast du auf der anderen Seite den Marco Reus. Ich will nicht sagen, dass er alles falsch macht, aber der tut mir schon ein bisschen leid, oder? Also ich habe so gedacht, so ich hätte dem das irgendwie auch gegönnt. Und jetzt hat er dann...
Ja, gut,
aber
der ist... Ja.
Nein, aber das der ist reingekommen.
Was soll er? Wie soll aber, er? Das kann er nicht entscheiden. Ich finde, der Gegensatz zu Toni Kroos ist Mats Hummels gerade. Dass der da so rumeiert und im Grunde nicht weiß, was er machen will und jetzt auch nach dem Champions League Final noch wieder sagt, ja, ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Also was ist denn da die Wahrheit? Will der BVB ihn? Ja, nein. Will er noch weiter mit dem BVB? Oder wartet er jetzt so Boateng-esk auf einfach mal gucken, welcher italienische Erstligist hier noch ein
Innenverteidiger? Aber das sehe ich ein bisschen anders. Das sehe ich ein bisschen anders, weil Mats Hummels, jetzt kann man darüber reden, ob das eine gute Idee ist, ne? Oder sollte man es wie Toni Kroos machen, ich höre jetzt dann auf und so. Aber der ist Weltmeister geworden, Mats Hummels, der ist deutscher Meister geworden, der hat ja viel erreicht. So, und jetzt nimmst du aber den Marco Reus, der hat zweimal den DFB-Pokal gewonnen, glaube ich, ne? Das war's.
Ja, da muss ich Einspruch einnehmen, euer Ehren. Die Aussage ist richtig, aber wenn einer wie Marco Reus so ein toller Fußball war, dann aber das Pech hatte, dass er eigentlich einmal im letzten Testspiel vor der WM 2014 so eine schwere Verletzung kriegt, dass er gar nicht mitfahren kann, dann ist völlig auch der Körper nicht so stabil. Dann hätte er nicht das Quäntchen Glück. Ich kann das jetzt nicht exakt dann analysieren, aber die Tatsache, dass er häufig in letzter Sekunde verletzt, auch genau im falschen Moment ausgeschieden ist und dann nicht zur Verfügung steht, ist nicht von der Hand zu weisen. Und da bedauere ich den Spieler Marco Reus. Ist ein ganz feiner Kerl, ein toller Spieler, schnell, aber viele Verletzungen haben den ja auch in seiner gesamten Karriere ein bisschen zurückgeworfen. Und das muss man fairerweise auch mal so sehen.
Kann er ja nichts für, Matze. Kann er ja nichts für, oder?
Nein, es geht ja nicht um was dafür kann. Ich finde ja, Marco Reus ist ein toller Fußballer, steht ja außer Frage. Die Dortmund-Fans lieben den und ich finde den auch, ist ein guter Typ. Aber der kommt rein beim Stand von 0-0 im Finale. Bei Stand von 0-0 wird er eingewechselt, ist drin und bumm, kriegen die das Gegentor. Da konnte der nichts dafür. Der Fehler war ja von jemand anderem. Aber grundsätzlich ist das schon auch ein bisschen, wo du denkst so, ich glaube, dass ich kann mir schon vorstellen, dass er manchmal ein bisschen gehadert hat und es wird er vielleicht auch jetzt getan haben. Und dann hast du im Umkehrschluss Toni Kroos, der gefühlt gerade alles richtig macht. Also wo du ja auch denkst, so Wahnsinn. Ja,
aber,
ne?
Der
also,
auch das Thema selbst in der Hand nimmt, finde ich. Ne? Er sagt nicht mit einem halben Jahr Vorlauf, er sagt im Grunde 10 Tage, bevor er das letzte Spiel im Bernabeu hat, sagt er, ich habe mich entschieden, das wird meine letzte Saison. Natürlich gehe ich jetzt ein Risiko ein. Mein Wunsch ist aber natürlich, mit Titeln abzutreten. So, dann hat er da eine letzte Auswechslung im Bernabeu, wo das ganze Stadion Toni, Toni singt. Das ist ja einer der größten Gänsehautmomente des Fußballs, an die ich mich je erinnere, da die letzten 10, 15 Minuten bei seinem letzten Heimspiel. Dann nochmal die Auswechslung im Champions League-Finale, als sie 2-0 führen, wo auch selbst die Dortmunder da, ein paar Idioten haben zwar gepfiffen, finde ich völlig daneben, weil man sollte dann auch anerkennen, was das eben für einen Sportsmann und Toni Kroos, aber die meisten applaudiert, aufgestanden und ihm da diesen letzten Abgang, den man auch erlebt hat im Stadion. Ich war ja auch im Stadion, ne? Es war einfach ein ganz toller Moment, ne, so dabei zu sein. Und jetzt noch mal eine Europameisterschaft. Du kannst es nicht besser machen.
Nein, das ist ja richtig. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, es fällt dir, glaube ich, dann, also, und das ist ja auch sein Naturell, ne, finde ich, wie Toni Kroos agiert. So ist er ja auch. Ich hatte jetzt ja den Felix da bei mir im Interview beim Riverboat, ne, und der hat mir auch nochmal gesagt, nee, der ist so, der geht ja auch noch so gefühlt 2 Stunden vorm Champions League Finale geht er noch mit dem Hund, ne? So, weil der mal Gassi muss. So von der ganzen Art. So, das ist eine Naturell-Frage. Das Naturell hat auch nicht jeder. Und das andere ist natürlich, wenn du diese Erfolge jetzt auch gefeiert hast, ich glaube, dann tritt es sich auch gut zurück. Also, weißt, was ich meine? So, ne? Und das ist beim Hummels ist vielleicht noch so ein bisschen, ich denke, dass Mats Hummels dann auch so ein bisschen denkt so, ach, irgendwie würde ich noch mal gerne was reißen. Mhm. So. Und das kann man, ich finde, das muss man auch nachvollziehen.
Ja, ich würde ihm aber wünschen, dass er sagt, was er gerne möchte. Ne, also so das immer, das nicht zu wissen jetzt. Ne, vielleicht bleibe ich in Dortmund, vielleicht mache ich noch mal was anderes. Am unwahrscheinlichsten ist, dass ich aufhöre. So, jetzt ist die Saison vorbei. Irgendwie finde ich, ich meine, der steht in der Top 11 der UEFA Champions League. Ne? Also der Markt ist auf jeden Fall da und er wird angeboten.
Aber das spielt ja wahrscheinlich. Ja? Aber da hat ja Borussia Dortmund auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ich könnte mir vorstellen, dass er schon bleiben wollen würde in Dortmund. Die Frage ist nur, ob Dortmund das will, ob der Trainer das will und was sie ihm bezahlen. So. Und am Ende ist es ja auch immer, geht's ja trotzdem auch ums Geld. Machen wir uns mal nichts vor. Ich meine, Kalli, wie siehst denn du das? Das ist, was würd's denn, wie wäre denn deine Einschätzung, warum der Mats jetzt so ein bisschen rumeiert?
Und deine Empfehlung vielleicht auch, wenn du ihn beraten würdest, Kalli. Das interessiert mich auch.
Ja, ich weiß natürlich nicht, wenn wir so diskutieren, wie ihr jetzt angefangen habt, dass also nicht nach so einem, Abschluss der Saison und dann das Champions League Finale erreicht hat, dass man im Champions League Finale auch gegen die starken Spanier dann noch eigentlich, also gegen Madrid, die erste Halbzeit überlegen war und dann hat man, ich will nicht sagen, unverdient verloren, aber unglücklich verloren nachher in der Schlussphase. Dann erwartest du vielleicht auch als gestandener Spieler, Mats Hummels, dass der Verein nachher sagt, komm, mach, häng noch ein Jahr dran. Ich weiß nicht, vielleicht ist dadurch passiert und er hat sich Bedenkzeit erbeten. Das kann ich alles nicht beurteilen, aber das ist ja für die jetzt auch, wäre es kein Risiko zu sagen, komm Mats, du bist noch ein Jahr dabei, dann haben wir hängen noch eine Absicherung drin. Aber wenn der natürlich sagt, ich muss das Gleiche verdienen oder noch jetzt mehr verdienen, ich muss auch noch Zusicherungen haben, dass ich mehr spiele, das weiß ich alles nicht, dann geht das natürlich alles nicht so in dem Alter. Man wird schon langsamer bei aller Erfahrung, bei allen guten Spielen, die er auch jetzt zuletzt gemacht hat, muss man das alles berücksichtigen. Also da können wir von außen, glaube ich, gar nichts.
Das ist so schade, dass man da jetzt keinen klaren Blick in seine Gedanken
hat. Ich bin nur eins sicher, wenn der Mats gesagt hat, ich mache noch ein Jahr, gucken wir mal, wie es läuft. Oh, dabei in dieser Aussage nicht direkt wieder ziemlich hohe Geldforderungen oder Gehaltsforderungen stellen würde, glaube ich, dass das da jeder direkt machen würde. Ne?
Aber würde er auch spielen, ne? Also es gibt ja angeblich dieses Thema.
Ja, das entscheidet der Trainer, das kann auch nicht, kann weder Aki Watzke noch kann Ricke noch ein anderer entscheiden. Ne?
Das Thema Terzic, Hummels scheint ja eins zu sein, wie man aus Dortmund hört. Jetzt haben sie sich, hat er zwar auf ihn gesetzt und so, weil Süle ja nun auch irgendwie außer Form ist und natürlich ist Mats Hummels, hat in der Champions League immer gezeigt, was er kann. Aber so richtig scheinen die beiden nicht auf einer Wellenlänge zu funken. Ne? Hört man auch in meinen Interviews ja auch immer wieder, ne? Auch wenn Mats über Terzic spricht und so. Man weiß ja dann, welches Lob ist wie gemeint und was sagt er da und wie sehr steht er hinter dem Fußball, den Terzic spielen lässt und so, ne?
Aber Tobi, da sage ich dir trotzdem, am Ende muss auch der Terzic sich die Frage stellen, will ich jetzt Erfolg haben, ja oder nein? So, will ich Erfolg haben oder will ich nur so eine Wohlfühlatmosphäre haben? Und wenn ich eine Wohlfühlatmosphäre haben will, dann setzt eine vor die Tür, so ungefähr. Und wenn du aber Erfolg haben willst, ist meine Meinung, nach dem, was er jetzt zuletzt gezeigt hat, musst du einfach sagen, ist ein geiler Typ, ist ein geiler Spieler, ist ein Spieler, der uns was bringt, der effektiv ist, so gerade wenn es drauf ankommt, und dann musst du drauf setzen. Ich meine, es ist doch in jeder Fußballmannschaft, ich meine, es gibt immer Leute, mit denen verstehst du dich besser und mit den anderen verstehst du dich nicht besser. So, und wenn du der Vortänzer bist, ich sag mal so, was ja Terzic ist, ne, das ist ja die große Kunst von Jürgen Klopp, ja, dann musst du auch wahrscheinlich lernen, mit einem Charakter, der vielleicht etwas, der ja auch einen Führungsanspruch hat. Mats Hummels ist ja auch ein Alpha-Tier. Und das wird er natürlich auch immer mal zum Ausdruck bringen. Das ist ja völlig normal. Aber deswegen ist er auf dem Platz dann auch da. Ah. Weil er diesen Charakter in dem Moment hat. Oder du hast alle nur so weichgespült. Das ist auch nichts.
Bist du dir denn sicher, dass Terzic als neuer Trainer in die Bundesliga-Saison geht? Beim BVB?
Ja, was willst du denn jetzt auswechseln? Also im Winter war der gefühlt ja weg, ja. Aber jetzt kannst du den ja nicht vor die Tür setzen. Ja. Also ich meine, der ist ins Champions-League-Finale gekommen und wenn der Adeyemi in der ersten Hälfte das Ding reinmacht, dann besteht die Chance, dass sie es sogar gewinnen. Also man muss natürlich die Saison analysieren, aber ich würde den auf jeden Fall behalten. Wen willst du denn jetzt holen? Da siehst du an Bayern, wie schwer das ist.
Es gibt ja die Gerüchte, es wabern, wenn du da so ein bisschen in Wembley und so dich da umgehört hast und hier und da wabern zumindest so Gerüchte, sage ich mal, dass natürlich, ne, Nuri Sahin da schon geholt wurde und was der übernehmen könnte, dass Sebastian Kehl möglicherweise zu Wolfsburg geht, damit dann Terzic auf den technischen Direktor wieder gehen könnte oder auf den Sportdirektor, also ne, dass sie ihn da halten, aber nicht mehr als Trainer. Also da ist so richtig, habe ich da noch nicht das Riesenbekenntnis jetzt gehört, wir gehen safe in der Konstellation in die neue Saison. Aber vielleicht bin ich da jetzt auch zu sehr Journalist.
Aber jetzt mal unter uns, der Terzic, der wäre doch blöd, wenn der jetzt sagt, okay, ich mache jetzt wieder Sportdirektor. Der könnte sich jetzt doch in Europa 3-4 Vereine aussuchen. Der stand im Champions-League-Finale mit Borussia Dortmund, nicht mit Arsenal London oder mit Manchester United, sondern mit Borussia Dortmund. Also ich glaube, dass der mit ziemlich breiter Brust jetzt aus dieser Saison am Ende rausgeht. Sie haben sich auch noch für die Champions League qualifiziert. Ich sag, der bleibt Trainer, würde mich sehr wundern.
Bisschen glücklich natürlich, ne, weil es jetzt die Reform gibt. Als Fünfter kommst du, rutsche da jetzt rein in die
nicht glücklich, gibt ja nur gewonnen oder verloren. Er hat's geschafft, wie ist doch scheißegal.
Ja, nein, ist ja auch so. Ja, aber die Bundesliga-Saison, dass mit der Bundesliga-Saison bei den Verantwortlichen des BVB keiner sagt Daumen hoch, sondern das war also ausreichend, sage ich mal. Mehr nicht. In meinen Augen ist es eine 4. Aber für alles Weitere war ja der Abstand deutlich zu groß auf die wirklich relevanten Top-Positionierungen.
Naja, also Kalli, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ich finde, was Dortmund halt eigentlich fehlt, ist, die haben den Kobel als die Identifikationsfigur auch bei den Fans. So, Mats Hummels ist jetzt so langsam fängt an zu wackeln. Reus ist weg. So, Füllkrug ist ein sehr guter Stürmer, aber, und das bitte ich jetzt nicht falsch zu verstehen, er ist trotzdem kein Robert Lewandowski. Das muss man auch ganz klar sagen. Und es fehlt bei Borussia Dortmund, fehlen jetzt ein, zwei neue, richtige BVB-Identifikationsfiguren, die sagen, darum bauen wir oder bilden wir diese Mannschaft, diese alte Achse von hinten nach vorne. So, Kalli, wie siehst du das? Ich glaube, der Trainer ist für mich jetzt nicht das größte Problem, sondern ich finde, die haben jetzt andere Baustellen.
Ich habe so mal so einen Vergleich. 10 Jahre zurück, 2014 spielt Borussia Dortmund gegen Bayern München im Pokalendspiel, also genau kurz bevor die WM beging, wo du die Nacht dann in Brasilien diesen Welcome Show gemacht hast, also für Brasilien, für die Deutschen und so ein großes Treffen. Und da war ich bei diesem Spiel und saß dann auch bei Entscheidungsträger von Bayern München. So, und der Uli Hoeneß dabei und also das waren aber Mitentscheidungsträger. Und dann stellten wir fest, Bayern München gewann dieses Spiel 2-0. Im Tor war Neuer, aber die hatten so viele Ausfälle. Als sie anreißen, fiel der Alaba noch aus. Die mussten in der Abwehr spielen mit Boateng, das war ja in Ordnung. Dann spielte der defensive Mittelfeldspieler Martinez, obwohl auch Gustavo schon im Mittelfeld gefehlt, dann spielte Libero und linker Verteidiger in der Dreierabwehrkette Dante. Im Mittelfeld Höberg rechts, daneben Lahm, Groß und dann so ein bisschen hängend Götze. Also Toni Kroos war der defensivste Spieler, weil Lahm nach 28, 30 Minuten auffiel, also Schweinsteiger und so, haben auch nicht mitgespielt, waren vor der WM verletzt und dann gewinnen die 2-0. Ich kann das noch immer, das sehe ich vor Augen. Nasser Rasen, alleine ihr Nummer 6 hinten spielen, Spiel einleiten, spielen anführen, gewinnen trotzdem 2-0. Und ich stellte fest, wie groß die Kritik um mich herum an Toni Kroos war. Und ich habe gesagt, ja, weg, mehr Marsch. Der spielt eine völlig ungewohnte Position, weil wirklich alle war dann aus, weil Lahm ausgefallen ist, Schweinsteiger ausgefallen. Gut, also, verstehst du, da war richtig Gustavo ausgefallen. Da war richtig Alarm bei denen. Und er hat die 6 bei nassem Rutschen im Boden, immer offene Feldschlacht, super gemacht. Und da habe ich gesagt, siehst du, es ist gut, wenn der Toni wechselt. Denn dass der trotzdem 2-0-Sieg gegen Dortmund damals so jetzt glücklich war, war das eigentlich ein großes Bekenntnis aus den näheren Reihen von Bayern München. Also ich habe es ja dann auf der Tribüne miterlebt.
Ja, das ist schon immer ein ganz gutes Barometer, da so mal reinzuhören, wer hat welche Rückendeckung, wie wird im Verein.
Das meine ich jetzt auch zu Hummels. Ich kann das nicht beurteilen. Der Hummels hat ja ein paar überragende Spiele gemacht, aber auch ein paar Spiele, wo du die fehlende Schnelligkeit gesehen hast. Das muss man jetzt mit Trainern, wie wird er dem Verein gesehen. Und ich glaube, wir können das alle drei von außen nicht so hundertprozentig beurteilen. Ich würde so einen Mann immer, wenn er, das ist ja auch die Frage, warum nimmt Nagelsmann ihn nicht mit? Ich kann dir das nicht genau sagen, weil wenn der jetzt sagen würde, ich mach's vielleicht wie, ja, mit Thomas Müller. Ich weiß, dass ich nicht gesetzt bin, aber wenn Not am Mann ist, ich spring rein, mache die Jungs bisschen mit fit und dazu auch spreche ein bisschen Selbstvertrauen, bisschen Sicherheit hinzu, dann kann ich mir vorstellen, dass so ein Nagelsmann, ich nehme ihn mit, wenn der aber sagt, jeden Tag, ich will spielen, ich will spielen, ich will spielen, ja, der Egoismus. Ja. Ich weiß nicht, ob das so ist, ich muss das jetzt nochmal unterbrechen, aber das sind auch wichtige Kriterien und wichtige Voraussetzungen, wie man solche Personalentscheidungen dann auch als Nationaltrainer trifft.
So ist es. Nächste Woche Freitag, da wird Mats dann vorm Fernseher sitzen, vielleicht mit dem Deutschlandschal und wird das Auftaktspiel gegen die Schotten. Die haben ja auch die letzten Wochen nicht mehr so richtig gewonnen, die Vorbereitungsspiele. Also ich glaube, mit der ganzen Energie im Lande, Matze, wird da die Europameisterschaft mal so richtig eröffnet und danach ist auch wieder Deutschlandfahne am Auto und danach hören die Leute Matze Knob und Olaf, den Flipper.
Ja, das wäre schön, wenn jetzt auch nicht wieder irgendwas hochkäme, wo jetzt wieder irgendwelche komischen Umfragen und irgend so ein Kram, sondern dass man jetzt wirklich einfach mal sagt, jetzt hat mal Fußball gespielt. Und Schottland, muss man ja sagen, ich weiß nicht, wie viele Karten eigentlich so Fans aus Schottland für so ein Eröffnungsspiel bekommen können. Aber ich war schon mal bei einem Deutschlandspiel in Schottland. Und das war eine unfassbare Stimmung. Die haben dann die ganze Zeit immer 500 Miles gesungen.
500. Matze, du konntest dich voll entfalten mit deinen Stärken. Nicht die Fußball, die gesangliche Stärke, die musikalische Stärke. Ja. Das muss dir doch das Herz aufgehen, wenn die da singen.
Ja, die Schotten überragend. Also die machen auf jeden Fall mega Stimmung. Ich hoffe natürlich nicht, dass sie gewinnen. Ich glaube es auch ehrlich gesagt nicht, sondern wir haben so ein, wenn der Groß dann auch da ist, auch, ich glaube auch für die anderen Spieler ist das so eine Person, so eine Figur, wo man sich dann aufrichten kann. Und wobei natürlich die mit sind, sind ja eigentlich alle erfolgreich gewesen in dieser Saison. Also da haben wir ja wirklich von Leverkusen, die so einen überraschenden Erfolg eingefahren haben, die Doublesieger. Dann hast du die Stuttgarter, die für die das ja auch eine super Saison war. Also von daher sind eigentlich nur so ein bisschen die Bayern, die so ein bisschen schwächeln.
Ja, auch den Maxi Bayer, als du jetzt gegen die Ukraine den Maximilian Bayer gesehen hast nach seiner Einwechslung. Also da sind auch so ein paar Waffen hinten dran, die ihre Rolle ganz klar verstehen, obwohl du sowohl Ukraine als auch Griechenland jetzt ja morgen, also am Freitag, du wirst den Ernstfall nicht herstellen können. Deswegen, sie müssen da irgendwie durchgehen durch diese Spiele. Ne? Jeder hat im Hinterkopf aber auch so, bitte nicht verletzen und vielleicht den allerletzten Zentimeter machst du dann doch nicht, weil alles geht, die gesamte Vorbereitung, Konzentration zielt ab eben auf den Freitag, München, EM-Eröffnung, ganze Welt guckt zu und da müssen sie losgelassen werden und dann wird da das Feuerwerk wird brennen, bin ich mir sicher.
Du, ich habe die Italiener gesehen gegen die Ukraine, in Leverkusen war das Spiel für dieses Qualifikationsspiel. Da musst du erstmal gegen gewinnen gegen die Ukraine. Also es ist jetzt ja da auch keine Kirmes-Truppe, ne? Die haben ja schon auch ein paar gute Spieler dabei, die auch ein bisschen was können am Ball. Also die Ukraine ist schon auch durchaus ein guter Gegner, würde ich jetzt mal behaupten.
Auf jeden
ist
Fall,
jetzt nicht Liechtenstein oder Luxemburg.
Nein.
Und dann ist es natürlich auch so, wie du gesagt hast, natürlich denkt da auch jeder jetzt erstmal, ne, die haben ja die Saison auch noch aus den Knochen, da musst du jetzt auch erstmal so ein bisschen abschalten von, will ich mal sagen, oder umschalten, so will ich es mal nennen. Und ich sehe das wie du. Wenn es losgeht, dann kommt es drauf an. Alles andere ist ja Kokolores, sagt man, glaube ich, ne? Das ist alles Kokolores.
Kokolores. Hast du irgendeinen Außenseiter-Tipp? Habt ihr irgendeinen, den ihr so im Blick habt, wo ihr sagt, warte mal ab, könnte überraschend Viertelfinale, Halbfinale werden, hat keiner auf dem Zettel? Ist ja immer die beliebte Diskussion. Früher waren es ja immer die Belgier, die dann genannt worden sind, oder? Portugiesen.
Aber die Belgier sind auch unter Tedesco, ja, muss man sagen, liefern ja doch ab. Ne? Also das ist, bin ich ehrlich, hätte ich, als ich gehört habe, Domenico Tedesco wird Trainer in Belgien, hätte ich das jetzt so nicht erwartet, nicht in dieser Konstanz, und die haben sie natürlich. Es fehlt ihnen halt trotzdem so ein bisschen das Titelgehen, ne? Das muss man auch sagen. Also sie waren ja schon oft der Geheimfavorit, aber auch eben nicht mehr. Und deswegen wird das auch da jetzt wieder schwer, dass die was gewinnen. Also am Ende sind es, glaube ich, immer dieselben, die da favorisiert sind für mich.
Also ich sag mal, bei einem 0-0 bist du ja normal immer enttäuscht. So, das 0-0 von der deutschen Mannschaft, jetzt in dieser Woche, muss ich sagen, wie du schon sagst, Matze, gegen starke Ukrainer, aber wir hatten, ich sag mal, ich fühle 30-6 Torchancen. Und was mir auch gefallen hat, auch wenn jetzt, sagen wir mal, ein Anton, ich spreche jetzt nicht nur beim Sturm, Anton komm rein von Stuttgart, hat eine super Leistung gebracht und dann allen voran, muss ich sagen, die beiden eine wechselten. Wenn ich jetzt sage, der Kleine von Hoffenheim, das hat mir schon imponiert, ne, wenn du siehst, den Maxi Bamay oder Maximilian Bayer, wie der da die zwei Dinger abgezogen hat, wie der sich auch ins Spiel direkt eingebunden hat, spielerisch, von der Torgefahr, und eben, Quäntchen Glück nur gefehlt hat, dass er nicht ein, zwei Tore macht. Ich muss auch sagen, unter von Stuttgart, das war richtig gut, auch der zweite Anzug. Wenn wir jetzt sagen, jetzt rücken die anderen nach, jetzt geht der Rüdiger noch, jetzt geht der Toni Kroos noch, dass bisschen mehr noch Linie ins Spiel kommt. Ich bin eigentlich nachdem, auch wo man normal sagt, oh scheiße, 0-0 gegen die Ukraine, weiß ich, dass die ekelig zu spielen sind, dass wir aber deutliche Vorteile hatten und dass auch junge Leute, die den Nagelsmann nachher reingeschmissen haben, mich restlos, ich will nicht sagen, nicht nur überzeugt, zum Teil auch begeistert haben. Das muss ich einfach sagen. Ich bin nach diesem Spiel, obwohl es ein 0-0 Spiel, da jedes normal nie viel Jubel, bin ich so ja etwas noch optimistischer geworden.
Ja, ich auch. Nee, ich auch, wirklich. Weil das, du hast ja die Chancen gehabt, ne? Aber auch hinten zu Null zu spielen, ist ja für eine gesamte Hintermannschaft und eine Defensive, ist das auch ein Sieg. So, und das jetzt als breite Schulter mitzunehmen in die letzte Trainingswoche, ist schon gut. Ich habe mir mal die Quoten angeguckt, weil in dieser Woche tippen ja alle. Jeder, der hat jetzt im Büro und überall und in Mannschaften werden jetzt die Kick-Tipp-Links ja wieder geschickt. Und also der Favorit so bei den großen Wettanbietern ist tatsächlich England mit Frankreich. Also die sind beide bei Bet 365, die ja die größten, ja gut, in England ist das der größte Anbieter. Da ist Frankreich und England mit einer Quote von 4. Also wenn ihr da einen 10er raufsetzt, Matze, kriegst du 40 wieder.
Also Frankreich musst du doch auch dazu nehmen. Wenn wir haben die letzte WM ja gesehen, Tobi auch vor der Flimmerkiste in Katar nochmal oder in Abu Dhabi oder Dubai, da musst du ja sehen, auch was da die Franzosen gebracht haben, war ja über weite Strecken gut und das nachher im Elfmeterschießen ist Argentinien Weltmeister geworden. Es war ein ausgeglichenes Spiel, war sogar für mich eines der besseren WM-Endspiele, wenn ich mal alles so ein bisschen unter Lupe nehmen. Und das ist jetzt eben Frankreich. Und England auch Frankreich. Ist auch stabil. Also ich kann mich mit diesen zwei Favoriten durchaus identifizieren. Und ich bin aber der Meinung im einen Land, dass unsere deutsche Mannschaft sehr geschlossen, sehr gut auch aufgetreten ist, obwohl noch einige gefehlt haben. Also ich bin damit voll zufrieden.
Also ich würde sagen, dass die Engländer für mich zum erweiterten Favoritenkreis gehören, aber auch nicht mehr. Weil ich finde, Das Thema, dass die lange nichts gewonnen haben, eigentlich nur ein einziges Mal bis jetzt. Und diese, wie will ich sagen, Fluch kann man nicht sagen, aber diesen Glaubenssatz, jetzt sind wir wieder bei dem alten Thema, den müssen die auch erstmal überwinden, ne? Und dass sie da im Finale gescheitert sind, im Elfmeterschießen gegen Italien seinerzeit, das ist ja auch ein bisschen bezeichnend gewesen, gegen Italiener, die eigentlich vor dem Turnier keiner auf dem Schirm hatte. Und dann haben sie ausgerechnet gegen die verloren. Also von daher England, ja, aber ob sie es am Ende dann wirklich auf den Platz bringen und bis ins Finale und dann auch noch liefern, da bin ich sehr gespannt. Frankreich ganz anders zu bewerten. Frankreich hat diesen Glauben, dass sie Titel gewinnen können. Deswegen ist das auf jeden Fall einer der absoluten Top-Favoriten für mich.
Italien stinkt ein bisschen ab, glaube ich, dieses Jahr. Die haben einige Themen auch innerhalb so des Verbandes, der Mannschaft. Also da fehlt so gerade die Generation, an die das Land auch glaubt. Also die sind auch tatsächlich hier in den bei den Wettanbietern eher so auf 7 oder 8, so dann gleich auf mit Belgien und Niederlande.
Ja, aber auch, das stimmt zwar, also ich finde, das stimmt schon, was du sagst, und trotzdem hat die italienische Fußballnation dieses Bewusstsein,
ja, die haben das. Ja,
dass sie was reißen können. Ne, das darf man immer nicht vergessen. Also es ist so, die Italiener sind trotzdem die Italiener, und wenn die ins Rollen kommen und wenn die ihre Stärken ausspielen und dieses...
Ach, widerlich, wenn die ins Rollen kommen und ihre Stärken ausspielen.
Ja, aber dann musst du die erstmal vom Felde, also was ist so. Und deswegen, bei Italien hängt es für mich ganz klar davon ab, ob die so eine Welle erwischen im Turnier oder nicht. Und wenn die eine erwischen, ist mit Italien alles möglich. Für mich mehr als England. Aber das hat was mit dem Turnier zu tun, finde ich.
Das muss man natürlich sagen, wenn man die EM jetzt 22 genau beobachtet oder 21, 22 genau beobachtet hat, dann war ja eigentlich auch England im Endspiel die überragende, nicht überragende, aber die klar bessere Mannschaft. Und dass die Italiener dann nachher im Elfmeterschießen gewonnen hat, hat sich auch der Papst mitgespielt, ne, und hat sich also als Römer.
Ja, egal.
Nein, ich kritisiere das doch nicht. Ich sage, ich habe doch kein Problem, dass nachher England das Ding oder nach Verlängerung im Elfmeterschießen dann gewonnen hat. Aber die normalerweise nach den Spielanteilen und auch nach dem Vorlauf dieser ganzen Spiele war England die bessere Mannschaft. Aber du ist natürlich klar, wenn du das jetzt sagst, auch die Italiener waren plötzlich da und nicht nur da, sie sind Europameister geworden, wo keiner mit gerechnet hat und waren auch im Endspiel gegen eigentlich in Wembley, damals durch die Corona-Saison vorwiegend nur, also ich sag's mal, vorwiegend nur Engländer im Stadion gewinnen da in Wembley. Ne? Das war nicht so einfach vorauszusehen und das war nachher völlig jetzt glücklich, aber auch nicht unverdient. Ne?
Wie schätzt ihr beiden denn Portugal eigentlich ein? Also Portugal hat ja einmal den Titel geholt, war ja früher auch immer so eine Mannschaft, die nah dran war, ist aber meistens im Halbfinale gescheitert oder Viertelfinale. Ist das für euch ein Favorit, Portugal? Jetzt mal von Cristiano Ronaldo ganz abgesehen.
Die sind so ja im einen Land im Endspiel gegen Otto Rehagel in Griechenland gescheitert. Also, ne, da haben die auch so ein Gen, dazu oft Halbfinale reichen. Auch bei unserer WM 2006 waren sie ja im Halbfinale und sind dann.
Ich war im Stadion, habe ich gesehen, gegen Frankreich. Elfmeter von Zinedine Zidane.
Nee, das war das Endspiel in Berlin, aber da war schon Italien. Nee, ich war jetzt
aber das ist das Halbfinale. Ich glaube, da hat Zidane den Elfmeter gegen Portugal geschossen.
Portugal war nicht im Endspiel. Ich habe gesagt, da ist Portugal.
Nein, im Halbfinale, in München.
Im Halbfinale, in München. Habe ich doch gerade gesagt, sagst du, nee. Halbfinale in München sind sie ausgeschieden. Und zwar, weißt du auch wogegen? Gegen Frankreich. Das ist einfach zu merken, weil wir in Dortmund gegen Italien ausgeschieden sind. Verstehst du das?
Das ist richtig.
Da brauchst du ja keine Ahnung für Fußball. Bisschen kleine Heimer 1 nur zu wissen.
Ich weiß, aber ich habe doch das selber, wir reden aneinander vorbei, Kalli, das habe ich doch gesagt. Ich habe gesagt, ich war in München im Stadion im Halbfinale, Portugal gegen Frankreich und Zidane hat den Elfmeter geschossen für Frankreich. Die sind dann ins Finale gekommen.
Ins Halbfinale
Portugal
gekommen.
Ist ausgeschieden.
Ja, Matze, da hör mal, nach dem Finale warst du doch auch bei uns im Baku. Da bist du abgegangen, wo Pele und die alle drin waren. Weißt du noch? Und da muss ich sagen, als du mir sagst, ich fahre morgens um 4 Uhr noch nach Hause, bis da nach Westfalen, denke ich, ja, leck mir mal, du musst schon Kondition haben. Da, ne? Du bist ja da auch abgegangen. Wie,
auf jeden Fall.
Gesungen, getanzt. Also, sprich, Alkohol hast du dich mit zurückgehalten, muss ich fairerweise sagen, aber du gingst da ab wie Harry.
Ich habe ein Glas getrunken. Ich habe nicht ein Glas. Wenn ich Auto fahre, lieber Kalli, trinke ich nicht ein Glas.
Nee, ich sag's doch. Ich hab dich gerade gelobt.
Portugal sehe ich auf einer Stufe auch so mit den Belgiens und sowas. Also ich sehe die jetzt nicht unter den Top 4, aber die haben natürlich einiges und voll ganz stolzes Land auch und ne, relativ kleine Bevölkerung so dafür. Das finde ich einmal herausragend, wenn so ein Land eigentlich eher bevölkerungsarm ist, aber es schafft, so viele Fußballer rauszubringen. Also auch Österreich unter Ralf Rangnick, genau wie ich Ronaldo als sehr interessant empfinde, wie die Portugiesen mit dem umgehen, genauso interessiert mich der Typ Ralf Rangnick mit den Österreichern. Auch ganz spannend.
Man muss einfach sagen, die Nationen, der Fußball und gerade was du jetzt gerade Österreich sagst, sind alle näher zusammengerückt, was den Leistungsfähigkeit an. Früher kommen Österreich, Griechen, den auf der Arsch gebrummt und sagt, fahr wieder Ski und hör der Scheiße auf. Ne, jetzt ist das anders. Sie spielen gut und wenn sie ein Quäntchen Glück haben, dann ich glaube nicht, dass sie Europameister werden können, aber die können dann mit Rangnick auch in der K.O.-Runde noch den ein oder anderen gegebenenfalls ärgern.
Wobei ich die Portugiesen besser einschätzen würde, fast noch als die Belgier das sowieso, aber ich würde die sogar noch mindestens auf Augenhöhe mit den Engländern sehen, wenn nicht sogar einen Tacken darüber. Wow. Ja, aber die Engländer haben bis jetzt nichts gerissen. Die ganzen Jahre haben die nichts gerissen. Die müssen sich erstmal,
Sie waren schon im Endspiel. Hallo, 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 hallo. Sie waren schon im Endspiel bei der letzten WM. Bei der letzten WM. Ja, aber sie waren im Endspiel, weil du sagst, sie haben gar nichts gerissen. Sonst wären sie nicht im Endspiel. Und im Endspiel haben sie nach Verlängerung und nach Elfmeterschießen unglücklich verloren.
2021, genau, das war aber ja diese
Riesen-WM. Sie haben nichts gerissen, damit meine ich, sie haben keinen Titel geholt. Das zählt ja nur der Titel. So, und da muss man sagen, sind halt dann trotzdem Nationen wie, und deswegen müssen wir auch, finde ich, die Deutschen, mal wieder ein bisschen uns auf unsere Qualitäten und Stärken besinnen, weil man überlegt, was wir alle schon gewonnen haben. Da gibt's ja nicht viele vergleichbare Nationen. Und ich finde, da stellen wir unser Licht insgesamt, selbst die Fans, auch mittlerweile alle immer so ein bisschen unter den Scheffel. Wir sind schon einfach eine geile Fußballnation, das ist einfach so und ich finde, das sind wir auch immer noch und das hat ja die Bundesliga-Saison und die Champions-League-Saison hat das ja absolut gezeigt. Also von daher ist für mich Deutschland mit Frankreich und auch sowas wie Italien trotz allem, gehören die für mich trotzdem eher zu den Favoriten als die Engländer. Wenn sie gewinnen sollten, dann haben sie mich eines Besseren belehrt. Ich bin sehr gespannt, ob sie das abrufen können, was die Vereine ja immer vormachen, aber ob das auch die Nationalmannschaft kann, ich bin gespannt.
Und Vereine und Nationalmannschaften haben ja auch dann nicht so viel miteinander zu tun, weil ja sehr häufig auch ganz viele Ausländer da mitspielen und all sowas. Ne? Aber ja. Die Spanier, was ist mit den Spaniern? Die sollen auch sehr gut drauf sein. Ne? Also jetzt haben wir mittlerweile 7 oder 8 Mannschaften, die wir im Halbfinale sehen.
In Spanien gilt das Gleiche. Spanien hat ja auch in den letzten Jahren einiges gewonnen mit Europameister, Weltmeister und so weiter. Auch wenn das jetzt nicht mehr die Xabi und Xabi Alonso sind, die da spielen. Aber grundsätzlich ist die spanische Fußballnation auch eine Erfolgsnation. Und ich finde, diese Sachen spielen immer eine Rolle.
Das haben wir, glaube ich, keinem geholfen. Jetzt sitzen die Leute, haben unseren Podcast gehört und wollten jetzt danach endlich das Tippspiel jetzt mal beantworten. Jetzt sitzen sie da und sind so schlau wie vorher. Du.
Ich habe Deutschland gesagt von Anfang an und ich glaube auch, dass da was möglich ist.
Aber nur, wenn sie im lilafarbenen Trikot spielen, Matze.
Toni Kroos hat Sonnenlauf, der holt jetzt auch noch den Europameistertitel. Scheißegal, was für ein Trikot.
Und dann Weltfußballer zum Karriereende?
Ohne Scheiß, jetzt mal ganz ehrlich, selbst wenn der jetzt nicht, wenn wir jetzt in der Vorrunde ausscheiden, das wäre ein bisschen doof, aber angenommen, wir kommen jetzt bis ins Viertelfinale oder ins Halbfinale, wer soll denn dann den Ballon d'Or gewinnen, wenn nicht Toni Kroos? Also ich meine, jetzt mal ernsthaft, also wenn sie dem Messi gegeben haben vor 2-3 Jahren da, bevor er Weltmeister wurde, diese, ich will nicht sagen gefakte Nummer, aber das hatte ja schon ein bisschen was, wo man denkt, na ja, also dann musst du eigentlich Toni Kroos den Titel geben, außer bei dieser EM kristallisiert sich jetzt noch einer heraus, der irgendwie...
Ja, aber der muss ja dann auch im Verein, also ne, klar, Bellingham ist jetzt in Spanien zum Spieler der Saison gewählt worden in der La Liga, wenn der jetzt die Engländer natürlich da auch mit, keine Ahnung, mehreren Toren zum Titel schießen sollte, dann ist das auf jeden Fall auch ein Kandidat. Ja. Aber ansonsten galten ja Mbappé oder Haaland grundsätzlich als die, die in den nächsten Jahren den Ballon d'Or unter sich ausmachen.
Aber Haaland hatte keine gute Saison.
Nee, gar nicht. Und Haaland hat immer das Problem, so ein bisschen das Lewandowski-Problem, dass er eine Nationalmannschaft hat, mit der er nie um die großen Titel spielen wird. Ne, guck mal, Haaland sitzt jetzt wieder in Marbella im Sommer in seiner Supervilla da, Finca. Aber was meinst du, wie gerne der mitspielen würde? Ne, deswegen habe ich ja schon mal gesagt, kann man da nicht noch irgendeinen deutschen Opa, eine deutsche Oma finden? Den würde ich ja sofort nehmen als Mittelstürmer in Haaland.
Ja, und der Mbappé, ich finde, Mbappé ist ja schon ein Kandidat für den Ballon d'Or, aber in dieser Saison
auch nicht.
Nein, gar nicht. Außer jetzt bei der EM, also davon wird jetzt viel abhängen. Also ich finde, wenn man das trotzdem nimmt, was Toni Kroos da jetzt bei Madrid auch diese Titel, also wenn man gesehen hat, dieses Foto, ne, dann wird einem ja erstmal bewusst, wie unfassbar erfolgreich der war oder ist. Das ist ja der Wahnsinn. Und deswegen ist das für mich ist das der Favorit normalerweise, wenn da jetzt nicht irgendwie noch wer weiß, was passiert.
Das würde ich so unterstreichen. Also ich meine, Haaland scheidet aus, wenn ich richtig informiert bin. Spielt ja Norwegen gar nicht da, ne? Oder? Sehe ich das falsch, ne? So kann ja Haaland nicht.
Siehst du richtig, Galli.
Also da wird der Haaland das nicht wissen, weil er da nicht spielen kann. Sonst wäre er sicherlich auch ein Spieler. Aber ich sag auch nicht unbedingt. Ich bin auch der Auffassung, Stef Matze hat es gerade gesagt, wenn natürlich England gewinnt, dann ist mit Bellingham, dann ist dort einer der Favoriten. Wenn Deutschland gewinnt, könnte Toni Kroos einer der Favoriten sein. Das muss man dann abwarten, aber die Favoriten sind dann übersichtlich daraus zu picken, die auch dann vermutlich zu 80% die Leistungen bringen, okay?
Oder Antonio Rüdiger. Vielleicht gewinnt der ja auch noch.
Oh, ich bin Fan. Ja. Matze, von dir nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, wir können Europameister werden. Wir müssen nur mal wieder die Brust rausstrecken, Schultern hoch. Wir haben alles ja, um dass es ein schwarz-rot-goldener Supersommer werden kann. Kalli, und von dir nehme ich mit eigentlich der schönste Spruch. Ich habe von dir schon so viel gehört in den letzten Jahren, aber was du eben gesagt, ist fast untergegangen. Du hast eben gesagt, wir sitzen an einem runden Tisch und saufen, bis er eckig ist. Den kannte ich noch nicht. Den nehme ich mit. Vielen Dank.
Dann frag man den Matze, der kennt das, oder? Das ist nicht jede Woche da, ne?
Also Männer. Gut, ich muss jetzt an den Strand zurück. Die Sonne scheint, 30 Grad.
Ja. Und creme dich schön ein, Junge, ne?
Auch unten rum.
Tschüss.
Echte Champions XXL. Die Moins Aperöltchen Fußballrunde ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.